Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt ihr heute Silke Hane. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel rechnet 2020 das erste Mal seit 2009 mit einer Rezession. Laut IFO-Institut sind mehr als 50% aller Firmen in Deutschland von den Folgen der Corona-Epidemie betroffen. Und die Vereinigten Staaten verhängen einen Einreisestopp für einen Großteil der Europäer. Die Anleger schmeißen panisch die Aktien aus ihren Depots. Die Grenzschließung und ihre Folgen gleich unser erstes Thema. Außerdem bis 17:30 hier bei uns, wie die Europäische Zentralbank in der Krise gegensteuert, welche Rechte Verbraucher haben, wenn jetzt Veranstaltungen ausfallen. Und neben des Coronavirus befassen wir uns heute mit der Düngemittelverordnung und der Bilanz des Braunkohlekonzerns RWE. Wir schalten also zunächst nach Washington. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus schließen die USA ihre Grenzen für Ausländer aus Europa für die nächsten 30 Tage. Ausgenommen sind Reisende aus Großbritannien und Irland. Aus Europa kommende Amerikaner müssten sich Tests unterziehen. Ja, das Ganze tritt europäischer Zeit in der Nacht zum Samstag in Kraft. Frage an meinen Kollegen Jan Bösche. Nach einem Kursrutsch um mehr als 7% ist der Handel an der Wall Street in New York kurz nach dem Auftakt vorübergehend unterbrochen worden. Ist das eine unmittelbare Folge dieser Entscheidung?
Das ist sicherlich eine Folge dessen. Da tritt ja ein Automatismus an der Börse in Kraft, wenn der S&P 500 einbricht um minus 7 oder minus 13%, dann wird der Handel für 15 Minuten ausgesetzt. Das soll unter anderem automatische Handelsketten verhindern, also diese Roboter, die dort teilweise eingesetzt werden und dann eine Verkaufswelle auslösen, das soll damit gestoppt werden. Das Ganze ist ausgelöst worden und ein Grund war sicherlich der Präsident mit seiner Rede gestern Abend Ortszeit, wo er unter anderem den Einreisebann für Europäer aus der Schengen-Zone verkündet hat. Analysten an der Börse sagen, das war zu wenig und es war zu spät. Die US-Regierung muss sich ja die Kritik gefallen lassen, dass sie das Problem in den vergangenen Wochen eher kleingeredet hat und jetzt mit dieser 180-Grad-Wende eben halt versucht, aktiv zu werden, stärker aktiv zu werden, aber offenbar beeindruckt das die Investoren nicht so sehr, wie der Präsident das gerne hätte.
Er hat ja auch die Öffentlichkeit doch arg verwirrt mit seiner Rede. Die Grenzschließungen gelten nicht für Waren, hat Trump dann aber hinterhergeschoben. Inwiefern ist die Wirtschaft jetzt dennoch betroffen, auch wenn es erstmal nur um Personengrenzschließungen geht sozusagen?
Ja, das ist eben mal ein schönes Beispiel dessen. Ein Präsident, der Ruhe ausstrahlen möchte, sollte wissen, was er sagt vor einem Millionenpublikum und nicht Twitter brauchen, um danach korrigieren zu können. Weil natürlich, wenn Waren gestoppt worden wären, wäre das natürlich ein erheblicher Schlag gewesen für den wichtigen transatlantischen Handel, auf den ja beide Länder angewiesen sind. Und die Probleme sind schon jetzt groß. Internationale Handelsketten sind unterbrochen, unter anderem, weil natürlich aus China der Nachschub fehlt. Also die Unternehmen leiden jetzt schon darunter. Hinzu kommen andere Dinge wie die Zölle, die die US-Regierung hier eingeführt hatte. Auch die drücken auf den Handel und sind ein größeres Problem. Die Forderung hier, dass diese Zölle abgeschafft werden sollten, aber davon möchte das Weiße Haus noch nichts wissen. Also unterm Strich, dieser Versuch, Ruhe in das Problem zu bringen, hat eben halt nur teilweise funktioniert und die Wirtschaft, die Anleger schauen auf diese Datenlage, auf die Probleme und sagen, das Ganze beruhigt uns noch nicht.
Nun gibt es ja auch einen Handelsstreit zwischen Europa und den USA. Wie sehr wird der jetzt verschärft?
Das ist die entscheidende Frage. Es ist in Europa natürlich festgestellt worden, dass Trump diesen weitreichenden Einreisebann verhängt hat, ohne mit den Europäern zu konferieren. Er sagte gerade eben als zur Entschuldigung, das hätte zu viel Zeit gebraucht und die Europäer würden ja auch Steuern gegen US-Unternehmen einführen, ohne sich abzusprechen. Das Ganze klingt nicht nach internationaler Kooperation, die man doch in diesem Moment bräuchte. Es stehen wichtige Entscheidungen aus, zum Beispiel die US-Reaktion auf Airbus zum Verzicht. Da hat die WTO ja erlaubt, dass die USA da Strafzölle einführen. Da könnte es eine Entscheidung bald geben. Das Ganze wird natürlich getrübt. Der EU-Handelskommissar Phil Hogan wollte eigentlich in der nächsten Woche nach Washington kommen. Diese Reise ist jetzt abgesagt worden wegen des Virus. Also alle diese Probleme zeigen, dass es da nicht wirklich eine schnelle Verständigung geben kann.
Danke, Jan Bösch in Washington, für diese Einschätzung. Die USA schließen also ihre Grenzen für die meisten Europäer Frage an unseren Börsenreporter in Frankfurt, Samir Ibrahim. Wie ist denn bei Ihnen die Reaktion ausgefallen?
Das war natürlich ein Schock für Anleger, weil es einfach auch recht überraschend kam. Das hat auch den DAX hier schwer erschüttert. Und als dann am Nachmittag die Talfahrt in den USA losgegangen ist, da ist dann auch der deutsche Aktienmarkt noch weiter in den Keller gerauscht. Und es geht aktuell Minute für Minute immer weiter runter. Ich sag mal kurz den aktuellen Stand. Wir sind jetzt hier bei 9.212 Punkten. Das ist ein Minus von fast 12%. In Zahlen nochmal 1.226 Punkte minus, also der schwächste Stand, den wir hier seit Juli 2016 gesehen haben. Mit anderen Worten, alle Gewinne im DAX, die wir in den letzten 4 Jahren hier sehen konnten, sind inzwischen weg.
Perdu, ja. Nun ist das Minus in New York ja zum Beispiel gar nicht so groß wie in Frankfurt. Wieso wird denn der Handel in Frankfurt eigentlich im Gegensatz zu New York nicht ausgesetzt?
Weil man sich hier dazu entschlossen hat, das ist so entschieden, formal begründet die deutsche Börse das damit, dass die Anleger zu jeder Zeit während des Handels die Möglichkeit haben sollten, Aktien auch zu verkaufen. Man kann natürlich auch hier den Handel stoppen, das macht man bei technischen Störungen oder wenn der Verdacht der Manipulation da ist. Automatische Systeme gibt es dann nur bei Einzelaktien. Wenn es da Auffälligkeiten gibt, dann greift das System ein. Dann wird kurz nachgehakt, ob das so sein soll mit dem Aktienverkauf und dann wird das ein paar Minuten später wieder fortgesetzt.
Erste Börseninformationen von Samir Ibrahim. Wir schalten später noch einmal nach Frankfurt, kurz vor Handelsende dann. Derweil hat auch die Europäische Zentralbank heute auf die Coronavirus-Epidemie reagiert. Die erste Feuertaufe für die neue Chefin Christine Lagarde. Unter anderem will die EZB Banken helfen, den Kreditfluss an Unternehmen aufrechtzuerhalten. Mischa Erhardt mit weiteren Einzelheiten.
Die Wirtschaftsaussichten haben sich auch für die Europäische Zentralbank deutlich eingetrübt. Die Risiken für den Wachstumsausblick der Eurozone haben zugenommen. Mit den vorher schon festgestellten Risiken steigender Produktfälligkeit in Schwellenländern stellt die Coronavirus-Epidemie einen wesentlichen Risikofaktor für das globale Wachstum dar, sagte die Chefin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde heute in der Pressekonferenz nach der Ratssitzung der obersten Währungshüter des Euroraumes. Deswegen wird die EZB Banken weiterhin mit Krediten quasi zum Nulltarif versorgen, damit sie in der Krise über ausreichend Liquidität verfügen und die auch in Form von Krediten in die Wirtschaft weiterreichen können. Darüber hinaus wird die Zentralbank ab Juni Bankengelder zur Verfügung stellen, die gezielt kleine und mittelständische Unternehmen mit ausreichend Geld versorgen sollen. In der Regel werden die sogar einen negativen Zinssatz haben, sind also besonders vorteilhaft.
We actually had a unanimous decision.
Wir hatten im Rat eine einstimmige Entscheidung. Die kam vor allem zustande, weil wir glauben, dass wir die effizientesten und geeignetsten Maßnahmen beschlossen haben, um diese Art von aktuellen Risiken meistern zu können. Zu den Maßnahmen gehört schließlich auch noch eine Erhöhung des umstrittenen Anleihekaufprogramms im Euroraum. Das wird von aktuell 20 Milliarden Euro monatlich bis Jahresende um ein Paket von 120 Milliarden Euro aufgestockt. Firmenanleihen sollen dabei eine größere Rolle spielen als bisher. Die EZB nennt offenbar bewusst keine konkrete Summe, mit der sie die Anleihekäufe gleichmäßig jeden Monat erhöhen könnte.
Ich denke, man will sich hier die Möglichkeit offen lassen, dass man vielleicht kurzfristig auch mehr kauft. Die Spekulationen der Märkte und die Fantasien der Märkte werden damit sicherlich nochmal befeuert. Denn man sagt, okay, vielleicht heißt es, dass ich jetzt kurzfristig sogar die monatlichen Käufe verdopple. Es ist meiner Meinung nach immer noch nicht dieses whatever it takes, was einige ja von Lagarde erwartet hatten.
Sagt der Chefvolkswirt der ING, Carsten Bjeski. Whatever it takes war das Machtwort des vorigen EZB-Präsidenten Mario Draghi während der Euro-Krise, das Spekulationen gegen den Euro dauerhaft beendete. Christine Lagarde reagiert entspannt, als sie auf mögliche solche Erwartungen im Vorfeld der heutigen Sitzung angesprochen wird. Wissen Sie, ich beanspruche nicht, in der Geschichte Whatever It Takes Nummer 2 zu sein. Ich möchte wirklich, dass wir alle unsere Kräfte vereinen und ich hoffe sehr, die finanzpolitisch Verantwortlichen werden das auch so sehen, dass wir diesen Schock nur zusammen meistern können. Es ist dies eine der Hauptbotschaften der EZB-Präsidentin im Umfeld der neuen Corona-Krise. Die Notenbank hat ihre Maßnahmen getroffen, um in der Krise zielgerichtet das Finanzsystem und Unternehmen zu stützen und zu stabilisieren. Die Hauptverantwortung aber liege nun bei den Regierungen, die mit ihren Hilfsmaßnahmen und vor allem höheren Staatsausgaben die gegenwärtige Krise meistern müssten.
Mischa Erhard berichtete aus Frankfurt. Die Fußballfans von Paris Saint-Germain versammelten sich gestern Abend zum Champions-League-Spiel gegen den BVB kurzerhand vor dem Pariser Stadion, um ihre Mannschaft anzufeuern, und führten die Absicht des Spiels ohne Publikum in Zeiten von Corona so natürlich teilweise ad absurdum. Das kann oder will wohl nicht jeder Fan so lösen, und so stellt sich für abgesagte oder zuschauerfreie Veranstaltungen in den kommenden Wochen die Frage, was tun, wenn man schon ein Ticket hat? Dieser Frage ist Anke Petermann für uns nachgegangen.
Anruf eines Mainz 05-Fans in der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
Eines Fußball-Dauerkartenbesitzers, der jetzt zu dem großen Derby nach Nordrhein-Westfalen wollte, das darf er jetzt nicht betreten, das Stadion, ist natürlich sehr traurig darüber, dass er sich das Spiel nicht live angucken kann. Er fragt sich aber auch, wie ist das mit dem Preis für dieses Spiel? Ich habe zwar eine Dauerkarte, aber ich kann sie ja jetzt nicht nutzen. Und tatsächlich ist es so, dass ihm dann auch anteilig von diesem Dauerkartenpreis eine Erstattung winkt, weil er eben dieses Spiel jetzt nicht betrachten kann.
So Verbraucherberaterin Jennifer Kaiser. Grundsätzlich gelte:
Wenn der Veranstalter die Veranstaltung absagt, dann bedeutet es natürlich, dass er seiner Leistungspflicht aus dem Vertrag eben nicht mehr nachkommen kann. Und dann habe ich natürlich einen Anspruch auf Schadensersatz, also auf Erstattung der Kosten für die Eintrittskarte.
Und wenn eine Aufführung verschoben wird, zum Beispiel auf einen Termin im Spätsommer?
Da muss man dann natürlich abwägen, legt man sich dann jetzt schon fest oder hat man vielleicht sogar schon in Aussicht, dass man zu diesem Termin nicht kann, dann steht einem natürlich auch ein Erstattungsanspruch zu, weil man muss verschobene Termine nicht wahrnehmen. Nur wenn es geht, dann ist es natürlich schön, dass man das Ganze nochmal mitnehmen kann.
Nordrhein-Westfalen und andere Länder verbieten Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. Andere wie Hessen und Rheinland-Pfalz empfehlen nur, sie abzusagen. Der Mainzer Wirtschaftsminister Volker Wissing begründet gegenüber SWR aktuell, warum er gegen generelle Absagen ist.
Es sind natürlich sehr große Unterschiede im Infektionsrisiko vorhanden. Wenn Sie sich eine Tanzveranstaltung vorstellen mit 1000 Leuten, dann ist das Infektionsrisiko dort sehr hoch. Wenn Sie sich eine Dichterlesung vorstellen, bei der kein Körperkontakt besteht, ist das eben anders zu beurteilen. Und die Veranstalter müssen das selbst immer einschätzen.
Potenzielle Teilnehmer auch, ergänzt der FDP-Politiker. Ältere Menschen mit geschwächter Immunabwehr trügen ein größeres Risiko als Corona-Infizierte, schwer zu erkranken. Wenn jemand mit Herz- oder Atemwegsproblemen von sich aus Karten zurückgibt, kann er das Geld dafür nicht einfordern, weiß Verbraucherberaterin Kaiser, aber um Kulanz bitten.
Es empfiehlt sich dann dem Veranstalter, diese Umstände mitzuteilen und darauf zu hoffen, dass dieser einem dann zumindest einen Teil der Kosten wieder erstattet.
Wie Veranstalter ihrerseits entscheiden, was sie stattfinden oder ausfallen lassen, für das Deutschlandradio sagt Mario Dobowiszek von der sendereigenen Taskforce in Sachen Corona:
Wir überprüfen im Moment jede einzelne Veranstaltung anhand eines Rasters, eines Fragebogens in Anlehnung an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Und da schauen wir uns zum Beispiel nicht nur die Zahl der Gäste an, sondern auch Fragen wie, welche Altersstruktur haben die in der Regel? Gehören sie vielleicht zur Risikogruppe? Aber auch, ob der Veranstaltungsort sehr eng ist oder ob man gut Abstände einhalten und lüften kann.
All das spielt eine Rolle, bekräftigt Dobowiszek.
Für das nächste Radeberg-Konzert hier bei uns im Kölner Funkhaus, Beethoven und Mozart stehen da auf dem Programm, haben wir zum Beispiel gestern entscheiden müssen, es ohne Publikum stattfinden zu lassen. Das haben wir uns nicht leicht gemacht. Die Musiker werden trotzdem zu uns kommen, weil wir die Sendung nicht ausfallen lassen wollen. Und all jene, die kommen wollten, bitten wir, sich wegen etwaiger Rückerstattungen an die Stelle zu wenden, bei der sie die Tickets gekauft haben. Und das gilt auch für Abonnenten.
Wichtig sei, das potenzielle Publikum und die eigenen Mitarbeiter zu schützen.
Veranstalter und Publikum reagieren auf das Coronavirus. Anke Petermann hat für uns berichtet. Und nicht nur Kulturstätten, Hotels, Restaurants trifft das Ganze. Auch eine von Deutschlands wichtigsten Branchen, die Chemieindustrie, ächzt. Denn sie stand schon vorher unter Druck. Über den Jahresausblick der Branche jetzt Brigitte Scholtes.
Ein Ende der Flaute ist nicht abzusehen. Die chemische Industrie rechnet für das laufende Jahr mit weiter schwierigen Bedingungen, sagt Wolfgang Große-Entrup, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands VCI.
Wir stehen natürlich in einem ausgesprochen schwierigen Umfeld, Stichwort Corona-Krise, aber auch wirtschaftliche Verwerfungen, Handelsauseinandersetzungen, die industrielle Rezession insgesamt, Zulieferbranchen wie Automobil und andere stehen vor großen Herausforderungen. Das betrifft aktuell auch die chemische Industrie. Das heißt, das Jahr 2020 wird ein ausgesprochen schwieriges Jahr werden.
Deshalb hat die Branche ihre Prognose nach unten revidiert. Nun rechnet sie mit einem Rückgang der Produktion um 1,5% bei gleichzeitig stagnierendem Umsatz. Im Dezember hatte sie noch auf ein kleines Plus bei Umsatz und Produktion von 0,5% gehofft. 2019 war die Produktion um knapp 8% geschrumpft und die Unternehmen hatten nur noch 196 Milliarden Euro umgesetzt, gut 3% weniger als 2018. Allerdings sind in diesen Zahlen des Verbands nicht die Umsätze der deutschen Unternehmenstöchter im Ausland bilanziert, so auch nicht in China. Diese Prognose stellt der VCI aber unter erheblichen Vorbehalt. Die Unsicherheit sei zu groß. Kurzarbeit sei noch kein flächendeckendes Phänomen, heißt es beim Arbeitgeberverband der Branche BAVC. Das Hilfspaket der Bundesregierung wegen der Corona-Krise hält der VCI aber für hilfreich. Wolfgang Große-Entrup:
Unser Fokus liegt ganz klar zunächst mal auf dem Mittelstand. Das sind allein bei uns in der Organisation fast 1600 Unternehmen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Hier ist auch das Stichwort Kurzarbeitergeld ausgesprochen wichtig, um hier entsprechende Puffer zu schaffen, damit in schwierigen Zeiten eben auch die Arbeitnehmerschaft gehalten werden kann. Also es ist ein bunter Strauß von Maßnahmen, den die Bundesregierung in diesen Tagen verabschiedet hat, den wir ausdrücklich begrüßen. Aber wir müssen auch hier auf Sicht fahren und eben schauen, ob hier perspektivisch noch weitere Maßnahmen notwendig sind.
Könnten da die in den letzten Tagen stark eingebrochenen Ölpreise der chemischen Industrie nicht zugutekommen? VCI-Hauptgeschäftsführer Große-Entrup winkt ab.
Schön wär's, aber wir sind natürlich in der Regel durch langfristige Lieferverträge gebunden. Das heißt, kurzfristige Schwankungen im Ölpreis. Für uns hat es keine klassischen Auswirkungen. Das heißt, wir werden also hier nicht Möglichkeiten haben, durch fallende Preise oder dergleichen darauf reagieren zu können. Das heißt, in der Schwankung, in der Volatilität der Ölpreise liegt für uns keine Chance. Langfristig wäre natürlich ein stabiler, niedriger Ölpreis für uns sehr vorteilhaft, aber kurzfristig hat das leider keine Auswirkungen.
Die Einschätzung von VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große-Entrup im Bericht von Brigitte Scholtes. Die Grenzwerte für Nitrat im Grundwasser werden nach wie vor vielerorts in Deutschland überschritten. Deshalb drohen weiterhin hohe Strafzahlungen durch die EU. Die Landwirtschaft gilt als Hauptverursacherin der hohen Werte. Heute haben sich die Agrar- und Umweltminister zu dem Thema getroffen. Claudia Plass.
3 Stunden haben die Agrar- und Umweltminister über die geplante neue Düngeverordnung beraten. Der saarländische Landwirtschaftsminister und Vorsitzende der Agrarministerkonferenz Joost von der SPD sprach von einem konstruktiven Austausch. Er sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, es sei deutlich geworden, dass die Länder zwar keine Möglichkeit hätten, die Verordnung an sich zu ändern, wohl aber gäbe es Spielraum bei der Umsetzung. Dazu haben die Länder zahlreiche Fragen, wie etwa, was genau versteht man unter einem einheitlichen Messsystem, um die Nitratwerte im Grundwasser zu messen. Und wie verbindlich sind entsprechende Vorgaben? Fragen wie diese soll nun eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe klären. Viel Zeit ist nicht. Anfang April soll der Bundesrat abstimmen. Erst wenn die Länder zugestimmt haben, kann die neue Verordnung für strengere Düngeregeln für die Landwirte in Kraft gesetzt werden. Bundesagrar- und Umweltministerium hatten sich auf einen neuen Entwurf geeinigt und der EU-Kommission vorgelegt. Brüssel fordert von Deutschland strengere Regeln, weil vielerorts das Grundwasser zu sehr mit Nitrat belastet ist. Sollte die Verordnung nicht umgesetzt werden, droht eine nunmehr 2. Klage aus Brüssel gegen Deutschland mit hohen Strafzahlungen.
Claudia Plass war das. Der Stromkonzern RWE muss sich umbauen und zwar tiefgreifend, denn noch stammt der meiste produzierte Strom aus fossilen Quellen. Doch der geplante Kohleausstieg zum Beispiel macht dieses Geschäftsmodell hinfällig. Ab Ende des Jahres wird RWE seine Braunkohlekraftwerke im Rheinland schrittweise abschalten. Wie die Finanzen für den Wandel aufgestellt sind, zeigt die Jahresbilanz, die uns Jörg Markständer zusammenfasst.
Dann also doch nicht London. Eigentlich hatte RWE geplant, seine Bilanz erstmals im Finanzzentrum Londons vorzustellen, anlässlich eines Treffens mit internationalen Analysten. Und wohl auch als Zeichen, wie gut es RWE nach Jahren der Krise wieder geht. Doch am Ende hieß es statt London Videoübertragung aus dem Essener Norden.
Wir möchten damit einen Beitrag zur Gesundheitsprävention leisten und Ihnen und uns Reisen ersparen. Wir sitzen hier in den Räumen unseres neuen Headquarters, dem RWE-Campus in Essen.
Und in der komplett dunkelblauen Kulisse schaute Firmenchef Rolf-Martin Schmitz in Kameras und sprach, ganz nüchtern, aber doch erkennbar zufrieden, von einem herausragenden Jahr für den Energiekonzern, der noch vor wenigen Jahren schwer angeschlagen war.
Und umso schöner ist es, heute sagen zu können, die Aufgaben sind nahezu gemeistert und das Feld der neuen RWE ist gut bereitet.
Tatsächlich hat RWE seinen Gewinn mehr als verdoppelt auf 1,2 Milliarden Euro. Auch wenn das vor allem am überraschend guten Abschneiden der schwankenden Handelssparte lag. Insgesamt scheint RWE die langjährige Krise, zu der auch der Abbau mehrerer tausend Stellen gehörte, endgültig abgehakt zu haben. Und das ist eine gute Nachricht auch für viele Städte und Kreise. Rund 120 Kommunen, vor allem aus NRW, sind am Energiemulti beteiligt. Ihre Haushalte profitieren, wenn RWE jetzt wieder Dividende zahlt. Rund 500 Millionen Euro sollen an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Das bedeutet, allein Dortmund erhält fast 19 Millionen Euro. In Essen sind es fast 15 Millionen Euro für den städtischen Haushalt. Bei der Krisenbewältigung geholfen hat vor allem das milliardenschwere Tauschgeschäft mit dem früheren Konkurrenten E.ON.
Wir als RWE haben im vergangenen Jahr ein neues Kapitel aufgeschlagen, mit der Konsequenz, dass uns der Tausch von Geschäftsfeldern mit E.ON zu einem Global Player im Bereich erneuerbarer Energien gemacht hat.
Denn damit bekam RWE auf einen Schlag eine riesige Menge an Wind- und Solaranlagen. Wächst also genau in dem boomenden Bereich, den frühere Vorstände vernachlässigt hatten. 10 Jahre hat man dadurch jetzt aufgeholt, heißt es intern. Im Gegenzug wurden die Stromnetze und das Endkundengeschäft an E.ON gegeben. RWE hat damit, wohl gerade noch rechtzeitig, die Wende vom Kohle- und Atomkonzern zum Ökostromanbieter eingeläutet.
Auf der einen Seite Planungssicherheit für unsere konventionelle Stromerzeugung und auf der anderen Seite volle Kraft auf Wachstum bei den Erneuerbaren.
In den kommenden 2 Jahren will RWE rund 5 Milliarden Euro in den Ausbau der erneuerbaren Energien stecken, allerdings vorwiegend im Ausland. Doch so zufrieden der RWE-Chef heute auch war, die Aktie von RWE ist an der Börse heftig abgestürzt. Dabei befürchtet RWE derzeit keine direkten Folgen der Corona-Krise, hieß es heute. Noch sei nirgendwo festzustellen, dass die Nachfrage nach Strom oder Gas spürbar nachlässt. Und auch als Betreiber einer kritischen Infrastruktur sei RWE genauso wie die Branche vorbereitet.
Jörg Marksteiner berichtete und wir schalten jetzt noch einmal zu Samir Ibrahim in unser Börsenstudio Frankfurt. Herr Ibrahim, wie weit steht der DAX jetzt? Eine halbe Stunde vor Handelsschluss im Minus.
Ja, bei 9.270 Punkten, das heißt ein Minus von jetzt 11,2%. Ein paar haben jetzt natürlich bei diesen sehr niedrigen Kursen zugeschlagen, aber das sind immer noch 1.172 Punkte weniger als gestern. Und damit könnte es die schwärzeste Woche für den DAX seit der Finanzkrise sein.
Jetzt haben wir gerade gehört, RWE hat seinen Gewinn kräftig gesteigert. Dringen solche Meldungen an so einem Tag einfach nicht mehr durch?
Nee, sie sind im Endeffekt egal. Bei RWE irritiert die Anleger auch so ein bisschen der Ausblick, der da gegeben worden ist. Man gibt sich zwar optimistisch, aber das wird hier etwas anders gesehen. Die Aktie gehört mir zu den größten Verlierern in der Tat. Ein Minus von gut 19% steht hier auf der Uhr.
Wir haben über die US-Grenzschließung für viele Europäer berichtet. Besonders hart trifft das Fluggesellschaften, zeigt sich das?
Ja, Lufthansa beispielsweise minus 12% in den USA, auch die Aktien der Luftverkehrsgesellschaften zweistellige Minus. Die Lufthansa gibt aktuell gerade eine kleine Konferenz für Analysten, teilt auch mit, dass sie weiterhin in die USA fliegen wird, hilft ja allerdings natürlich alles nichts. Man will natürlich auch seine Slots behalten. Der ganze Branchenindex ist schwer ins Minus gerutscht. Und nicht nur die Luftverkehrsgesellschaften, sondern eben auch alle Unternehmen aus der Reisebranche.
Die Deutsche Bank-Aktie heute zeitweise unter 5 Euro. Hilft das Bankenhilfspaket der EZB den Banken nicht?
Naja, es ist A, kleiner als gedacht und B, ist dieses Anleihekaufprogramm, was die EZB machen wird, ja auch mit einem negativen Effekt verbunden, denn es drückt natürlich auf die Zinsen und das wiederum belastet ja logischerweise auch das Geschäft der Banken. Die Deutsche Bank jetzt minus 17%, auch die Commerzbank minus 22,6%, die Aktie kostet überhaupt nur noch 3,06 Euro. Das ist der niedrigste Wert in der Geschichte der Commerzbank.
Ja, der Gesamtmarkt heute stark im Minus, Sie haben es erwähnt, wieso stützt dieses Paket nicht, dieses EZB-Paket?
Weil ich glaube, viele einfach noch nicht abschätzen können, was das am Ende bringen wird. Man hatte hier den großen Wurf erwartet. Man hatte erwartet, dass dieses Anleihekaufprogramm beispielsweise schlicht und ergreifend verdoppelt wird. Die EZB hat sich dafür entschieden, an vielen kleinen Stellschrauben zu drehen und, wie Frau Lagarde es im Vorfeld ja auch angekündigt hat, gezielt einzugreifen. Das tun sie offensichtlich. Und das ist etwas, was hier die Erwartung des Marktes schlicht und ergreifend nicht erfüllt.
Zur EZB gehört auch immer der Blick auf die Devisen.
Ja, den Euro reißt es runter. Bei einem Dollar 10,72 steht er inzwischen. Referenzkurs war noch 1,1240 Dollar. Das macht logischerweise den Dollar stark. Der Goldpreis geht entsprechend runter auf 1560 US-Dollar. Und die Umlaufrendite, Anleihen sind gefragt, auf minus 0,83%.
Der Börsenbericht von Sami Ibrahim. Vielen Dank. Das war's mit Wirtschaft und Gesellschaft. Silke Hane, dank fürs Zuhören und sagt tschüss. Schönen Abend.